So,
I like it.
Wir hören uns auch alle, ne?
Nee, höre ich mich gut? Ich höre mich schlecht.
Ich höre dich gut.
Okay.
Ich höre mich auch. Es ist total seltsam, gerade uns über die Kopfhörer zu hören, oder?
Ein bisschen mehr so.
Jetzt.
Hey, ha! Ja, das ist doch gut.
Ey, ich kenne dich aus dem Podcast.
Entschuldigung, ich bräuchte mich noch ein bisschen lauter.
Wie hörst du uns so?
Dich höre ich super.
Das ist sehr gut.
Mich so?
Dich höre ich perfekt.
Ich höre dich auch gut.
Was denn? Ich rede ganz normal, ich rede so, ich werde auf keinen Fall laut.
Ja, wir machen jetzt hier Filmfreunde. Läuft das Blut?
So, wir steigen einfach irgendwie ein, ja?
Okay, sollen wir mal klatschen?
Nee, brauchen wir nicht. Das nimmt ja alles gleich.
Also ja, ich meine so, damit du einmal siehst auf der Wellenform, wo wir wirklich anfangen.
Jetzt hast du ja geklatscht.
Nee, das brauche ich nicht.
So fake geklatscht, ne?
Aber ich müsste ja schon...
Diese Folge wird 3 Stunden dauern.
Warum hast du eigentlich dein T-Shirt noch an? Du bist doch eigentlich hier der oben ohne
ich
sitzen
weiß
müsste.
Auch nicht.
Mit einer kleinen Windmaschine.
Stimmt. Was heißt?
Es gibt für diesen Podcast, mache ich kein Intro, ja? Also ich sag nicht, was der Lars ja eh nicht hören will.
Das ist überhaupt nicht wahr. Ich erinnere mich an den letzten Podcast, als wäre es gestern.
Ich erinnere mich an die letzten Wochen, als wäre es gestern.
Herzlich willkommen hier in der besonderen Episode des Podcasts. Es ist die Summer Memories Spezialfolge. Was Summer Memories ist und warum es das gibt, das erzählen wir jetzt sehr ausführlich, wahrscheinlich viel zu ausführlich für alle, die diese Serie nicht kennen. Und ich sitze hier nicht alleine, ich habe nicht nur einen Gast, ich habe nicht nur 2 Gäste, ich habe allerdings auch nicht 5 Gäste, ich habe 3 Gäste hier. Das ist einmal der Cedric Cavator. Hi.
Hallo, hi.
Der Lars Walter.
Hallo.
Und Ladies First, sorry, Lisa Kardinale sitzt auch noch hier. Hi, grüßt euch. Und wir haben gemeinsam jetzt, ist jetzt schon ein bisschen was her, aber wir haben gefühltes halbes Jahr zusammen eine wunderschöne Serie synchronisiert, in denen ihr auch viele Rollen, unter anderem aber eben die Hauptrollen gesprochen habt. Und ich dachte, wir sind so... Ja, gefesselt von dieser Serie oder nicht, ne? Das wird man, glaube ich, gleich rausfinden, dass wir da einfach sehr gerne drüber sprechen. Und als Promotion für diese Serie, weil sie leider sehr wenig Promotion bekommen hat, habe ich euch alle eingeladen und wir quatschen jetzt ein bisschen darüber.
Nicht, weil wir die Serie wirklich gerne mochten und eine gute Zeit hatten, sondern nur als Promotion.
Ich kann kurz mal erklären. Es ist eine Animationsserie, Summer Memories, die läuft mittlerweile auf Amazon Prime. Es gibt 40 Folgen davon, die sind 11 Minuten lang und ich habe diesen Auftrag bekommen, diese Serie bei mir hier im Studio zu synchronisieren. Und habe sehr schnell gemerkt, dass das richtig, richtig geil ist, eine richtig tolle Serie ist, eine sehr besondere Serie und wollte deswegen auch sehr besondere Leute dabei haben. Und habe gar nicht so geguckt, jetzt pass auf.
Habe aber keine gefunden, deswegen seid ihr
genau. Irgendein Joke wäre jetzt gekommen. Vielleicht wollt ihr ja auch mal ein bisschen was dazu sagen. Du sitzt mir gegenüber, Lars. Ich erinnere mich noch, dass ich dich mit als Ersten gecastet habe und du hast dir die Serie angeguckt und gesagt, ja, okay, also da hätte ich mich jetzt nicht drauf besetzt, aber klar, auf jeden Fall.
Ja, voll. Ja, hi, ich spreche Ronnie in der Serie.
Ah ja, richtig, das können wir noch erwähnen.
Freund. Genau, du sprichst ja Jason, die Hauptrolle, und 50 andere Rollen.
Gefühlt, ja.
Ich spreche Ronnie, den besten Freund. Und ja, ich hätte mich da überhaupt nicht drauf besetzt, weil Ronnie ist der coolste Mensch auf der ganzen Welt und wird von allen geliebt und ist einfach der coole Junge. Und darauf werde ich nie besetzt. Never ever. Ich bin eigentlich immer eher der Depp. Also ich werde sonst immer, also ich werde als Depp besetzt, wollte ich sagen. dann dieser coole Typ zu sein, hätte ich einfach überhaupt nicht erwartet. Aber ich fand es total geil. Und das ist letztendlich auch so ein bisschen dann letztendlich in die Rollenentwicklung gefallen, weil ich dachte, boah, ich mach so ein bisschen so einen inneren Tom Cruise, so ein bisschen, so ein kleines bisschen Jamie Oliver Stimme. Deswegen spricht er auch immer so. Es ist immer so ein bisschen, Action, was überhaupt nicht so ist, wie es im Original ist, weil im Original spricht er den ganzen Tag.
Im Original ist eigentlich, das ist der Creator der Show, der ihn noch spricht, und der spricht ihn einfach nur als sehr erwachsenen Menschen irgendwie.
Ja, ne? Und der nuschelt total viel und alles ist sehr gleichförmig. Mhm. Wir haben gesagt, nee, ich meine, diese Figur hat konstant wehendes Haar. Der muss irgendwie dramatisch sein. Und deswegen haben wir den sehr anders angelegt. Und es war krass, weil ich habe erst so gedacht, okay, ja, ich meine, war so ein Indie-Projekt, ne? Du hast doch gesagt, so, wir müssen irgendwie mit Budget gucken und so. Und ich dachte, okay, ja, aber 40 Folgen, das ist schon eine Menge Holz. Und ich glaube, so spätestens ab der 2. Folge dachte ich, boah, was für eine fucking besondere Serie. Unfassbar charmant vor allem, fand ich.
Mhm. Ja. Ich hatte ja am Anfang auch noch gar nicht alle 40 Folgen da, sondern hab halt erstmal nur so irgendwie die ersten 10 gesehen. Und es war total schön, während der Synchronisation dann die Story selber mitzubekommen. Ich habe ja manchmal irgendwie eine Episode geschrieben und 2 Tage danach haben wir sie erst angefangen zu synchronisieren, sodass ich quasi die die Synchronisation war gleichzeitig irgendwie so das Gucken der Serie für uns. Und da haben wir dann immer noch mal mehr über alle Charaktere irgendwie rausgefunden, auch eure, die wir gleich noch irgendwie besprechen werden. Und ich finde, zu Ronny sollten wir noch sagen, der ist nicht nur der super coole, das könnte fast schon ein bisschen so...
Das wird ihm nicht gerecht.
Ja. Der ist einfach auch, der ist wirklich so ein herzensguter, so ein toller Freund, wie wir uns alle, glaube ich, wünschen. Also er ist wirklich ein lieber Kerl. Nie hinterlistig, nie einen bösen Hintergedanken.
Ja, das fand ich auch richtig krass, weil normalerweise, also er ist ein Surfer-Dude, er hat nie ein Hemd an. Er hat, glaube ich, zweimal in 40 Folgen kurz ein Hemd an. Und das eine Mal ist er wirklich traurig und zieht vor Wut und Trauer ein Hemd an und alle sind, oh mein Gott, er hat ein Hemd an. Man wird halt auch denken, der ist irgendwie total selbstverliebt und so. Er hat das größte Selbstvertrauen ever, aber halt ohne scheiße zu sein. Also der ist halt einfach total lieb und hält immer zu Jason, wann, wie immer es nur geht. Und das finde ich total schön. Also
er ermutigt alle anderen auch. Ne?
Ja,
der also er macht sie nicht klein, dadurch, dass er so toll ist, sondern im Gegenteil, er hebt sie auch so
mit allen. Ne?
Das ist irgendwie toll.
Ja. Das ist, glaube ich, auch der Kern dieser gesamten Serie, die gerade, glaube ich, würde ich schon sagen, die Freundschaft zwischen Jason und Ronny. Ne? Wir können vielleicht mal ganz kurz einen Bogen zurückschreiben. Die Serie heißt Summer Memories und das Setup oder der Premise, der Rahmen der Serie ist, Jason erinnert sich an den vergangenen Sommer und den er als seinen besten Sommer in seinem Leben bisher tituliert, ist aber selber auch erst 10 Jahre alt. Und in diesem Sommer sind unheimlich viele Sachen passiert und gerade halt eben auch eine Persönlichkeitsentwicklung bei allen kleinen Kindern in dieser Serie, also bei allen kleinen Rollen, bei den jungen Menschen. Und halt eben auch gerade in der Freundschaft zwischen Jason und Ronny, da passiert so viel, dass sie fast so droht, zur Brüche zu gehen und dann festigt sie sich noch mehr und dann werden sie fast, in Anführungsstrichen, erwachsen in diesen 2 Wochen Sommerferien, die sie irgendwie hatten oder 3 Wochen.
Ich finde, es gibt eine spannende Parallele, weil jede Folge fängt mit so einem Voiceover an und das hat mich ein bisschen erinnert an Grey's Anatomy und Sex and the City. Und das
wow.
Ja, so, weil du hast dieses eine Überthema, das wird am Anfang und am Ende von diesem Voiceover so ein bisschen eingeklammert.
So als Bookends, ne? Dann haben wir noch die Lisa hier. Die Lisa spricht auch super viele Rollen, aber hauptsächlich würde ich sagen, die Hauptrolle ist noch die Linda.
Ja.
Das ist die Mama von Jason und auch die Mama von Tim, die Cedric spricht. Und der Ronny ist halt eben der gute Freund. Und die Linda ist auch eine es ist wirklich so eine schöne Serie, ist eine total herzensgute Mama.
Sie ist eine total liebevolle Mama, finde ich.
Mhm.
Und sie ist eben auch da für ihre Kids und wir haben ja auch so eine ganz besondere Verbindung zueinander.
Ronny und Linda, ja, ja. Ich finde es sehr lustig, weil Linda, weiß nicht, ich glaube, Linda hat keine besondere Beziehung zu Ronny, aber Ronny denkt, er hat eine besondere Beziehung zu Linda. Was die ganze Zeit, Linda, lass die Kinder mal machen und Linda ist, nee, Ronny, du gehst bitte mit denen mit.
So. Ja.
Gute Idee, Linda, ich passe auf sie auf. Nein, du bist auch einfach nur einer von den Kindern.
Genau, Ronny sieht sich so ein bisschen als Erziehungsberechtigter mit, ne? So,
ja.
Als wenn er zusammen mit Linda die Kinder erziehen müsste.
Ja, nein, es ist einfach, sie ist auch so toll. Es ist, wie gesagt, so liebevoll und kümmert sich und wird natürlich auch zwischendurch mal ein bisschen streng, ne? Aber das gehört ja dazu.
Das Besondere bei deiner Rolle ist ja auch, dass man nie Lindas komplettes Gesicht sieht, ne? In fast der gesamten Serie.
Ja.
Deswegen hast du tatsächlich viele Takes auch gehabt, die im Off war, weil entweder sieht man nur die obere Hälfte oder die untere Hälfte des Gesichts oder manchmal die Haare davor oder man sieht sie nur im Konter irgendwie. Hat es das irgendwie einfacher gemacht?
Ja, auf jeden Fall. Es war schon einfacher, also wir hatten ein bisschen weniger Stress, was das Timing so anging.
Beim Schreiben
auf jeden Fall, ja. Genau. Doch, das war gut.
Ja. Und es war halt auch immer so ein bisschen Spannung noch dahinter, ne?
Wie sieht sie wirklich aus? Ja, weil mal auch beim Gestikulieren, man hat sie auf einmal ganz gesehen, aber dann waren immer beim Reden so die Arme irgendwas wieder vor und dann irgendwas anderes und so, ach, jetzt könnte man irgendwie vielleicht jetzt, okay, ich habe jetzt mal die Augen gesehen, so einen halben Mund, jetzt setzt sich so langsam zusammen, aber nie so richtig.
Ja.
Hat sie nicht irgendwann auch eine große Sonnenbrille einmal dann auf oder so, wo man dann mal ihr Gesicht sieht, aber
und Sonnenhut und Sonnenbrille am Strand.
Genau, richtig.
Ja. Aber halt immer so, dass man trotzdem noch denkt, hab sie noch nie ganz gesehen. Genau. Ist sie wunderschön? Wie sieht sie überhaupt aus?
Ich finde es total geil, dass sie aber so eine Working Mom ist, ne? Also dass sie nicht einfach nur den ganzen Tag für ihre Kinder da ist, sondern sie ist immer, okay, Kids, ich packe euch jetzt ein und dann muss ich aber arbeiten. So, das fand ich irgendwie auch cool, weil du sie auch irgendwie tough gespielt hast. Aber gleichzeitig war sie nicht irgendwie hart zu den Kindern, aber sie war halt trotzdem, sie hatte auch ganz oft keine Zeit für diesen Bullshit.
Die ist alleinerziehend auch, ne?
Ja, also, genau. Genau, und hat 2 Kinder, den Jason und den Tim, den spricht der Cedric. Das ist wirklich für mich auch mit eine der besondersten Rollen. Und vor allen Dingen muss ich sagen, für mich habe ich von vornherein gesehen, es wird die schwierigste Rolle. Es ist die schwierigste Rolle zu sprechen, technisch.
Ja, also das greife ich direkt mal auf mit dem Schwierigsten. Wahrscheinlich deshalb, weil Tim immer im Bild ist, wenn er spricht und sehr lange Sätze immer hat und sehr verschachtelte Sätze, weil der, ja, ein Teil seiner Persönlichkeit ist, glaube ich, das Klugscheißen, ne? Und dementsprechend muss er mit vielen Relativsätzen noch sagen, so, was er noch alles weiß. Man könnte meinen, wenn man so die ersten Folgen sieht, der ist so ein bisschen der nervige, kleine, nörgelnde Bruder, der immer auch irgendwie ein bisschen eifersüchtig ist auf Jason und ja, dass der so beliebt ist und dass der so einen guten Freund hat wie Ronnie. Und dann stellt sich aber so, glaube ich, im Laufe der Zeit eben raus, dass der eigentlich auch einen sehr, sehr schönen Kern hat, ne? Also er ist ja Naturschützer, er liebt Tiere, er liebt Pflanzen, ist eigentlich ein ganz weicher, ne? Und ja, aber irgendwie kriegt er das so im Zwischenmenschlichen nicht so ganz gut hin. Da glaubt er immer, er muss irgendwie beeindrucken.
Er wird so ein bisschen als der Antagonist erst dargestellt in den genau. ersten Folgen, wo man denkt, der macht der Hauptrolle, Jason und Ronnie, irgendwie das Leben schwer.
Genau, ja.
Aber man merkt dann halt eben schnell, wie du sagst, er hat eigentlich doch den guten Kern und und vor allen Dingen kommt das auch irgendwo her, dass er so ist, wie er ist, ne? Das lernt man halt dann erst im Laufe der ganz Serie. Genau. Haben wir ja dann auch, wie ich gerade sagte, live erst kennengelernt, voll, ne? Ach so, krass, wow, okay, so, daher ist das irgendwie.
Also ich dachte, genau, die Herausforderung war eben auch, ne, man hat ja so Stück für Stück was über die Rollen rausgefunden und ich dachte am Anfang so, hui, ich muss aufpassen, dass das nicht nur so ein kleiner Stinkstiefel wird, sondern dass man halt schon merkt, dass das einen Grund hat, dass er, ja, manchmal so anstrengend ist, ne? Konnte ich aber sehr mit relaten, weil ich war auch ein anstrengendes Kind. Und es war auch nicht, weil ich böse war, sondern weil ich Liebe gebraucht habe. Und insofern, ja, hat das ganz gut gepasst dann im Endeffekt.
Ja, und ich finde alle drei Rollen, oder meine ja auch, bei meiner verstelle ich ja sehr die Stimme, bei Jason vielleicht einen kurzen Satz dazu. Der 10-jährige Junge, der sehr viel an sich selber zweifelt, immer an seinen Fähigkeiten, an seinen Entscheidungen, sehr auf Ronnie hinaufblickt und viel davon hält, was er sagt und was er tut, versucht aber ein bisschen individueller zu werden im Laufe der Serie, glaube ich, seinen eigenen Weg zu finden, seine eigene Leidenschaft irgendwie zu verwirklichen, aber gleichzeitig irgendwie hängt er noch fest an den alten Strukturen und das ist so ein bisschen die Entwicklung, die er durchmacht. Mhm. Aber was ich sagen wollte, alle Rollen, und das ist das Schöne natürlich am Trickfilm irgendwie auch, wir mussten sehr damit spielen, ne? Du bist fast immer auf 180 gewesen, immer sehr vorwurfsvoll, Cedric, ne?
Ja.
The Last, wie du schon sagtest,
war nur der Cowboy. Du warst halt einfach, du klangst wie ein Mit-40er. Also es war so dieser kleine Junge, der einfach wirkt wie so ein spießiger Mit-40er. Und so, boah. Jason!
Aber so gut.
Ja, er kocht auch sehr gerne übrigens, genau.
Und er liebt das lila Windröschen.
Oh ja.
Das lila Windröschen, ja.
Ja, und da fällt ihm ja Jason aber auch wieder in die Parade mit seinem
Lied. Ja. Die Herausforderung bei meiner Rolle war die größte Herausforderung, dass das im Original, obwohl es ein kleiner Junge ist, von einer Frau gesprochen wurde. Mm. Von einer ganz talentierten Comedian, von einer kanadischen Comedian, aber es ist sehr viel Musik in der Serie, das haben wir noch gar nicht erwähnt, wunderschöne Lieder, die hauptsächlich von Jason gesungen werden.
Und du musstest so viel singen plötzlich. Und du wusstest das ganz lange nicht.
Am Anfang hieß es noch, im Pitch hieß es noch, da sind keine Songs drin in dem Lied, machen wir bitte mal ein Angebot. Also da sind keine Songs drin in der Serie, genau.
Und am Ende plötzlich so, ach so, hier ist noch ein Song. In der Folge ist auch noch ein Song.
Ja, und der ist auch sechsstimmig.
Ja, ja. Und hier das Musical.
Ja, ja, genau.
Musical.
Okay, cool. Okay, ja. Wer will schlafen? Wer will jemals schlafen? Ach, bitte übersetzt dieses Lied.
Boah,
und
das
sprich
war echt
bitte
heavy. Noch mal kurz ein Behind the Scenes. Meine Frau war im 7., 8. Monat schwanger, als diese Serie, oder sagen wir mal, als die Serie kam, war sie so im 5., 6. Monat, als ich die Serie bekommen habe und angefangen habe zu schreiben. Aber wie gesagt, wir haben ein halbes Jahr dran gearbeitet. Es ging wirklich fast bis zum 7., 8. Schwangerschaftsmonat. Wir haben schon einen kleinen Sohn gehabt. Es war echt heavy. Ich habe wirklich nachts bis 3 Uhr an diesen Folgen aufgeschrieben und wusste, morgens um 9.30 Uhr kommt Lars und wir müssen voll Konzentration da sein. Es war wirklich, Cedric hat mal auch zu mir gesagt, ja, du sahst wirklich nicht gut aus gegen Ende. Und das wusste ich selber.
Ja, also ich erinnere mich noch, wie du auch, irgendwann hat es auch im Rücken gezwickt bei dir, ne? Und dann sah ich nur so aus dem Augenwinkel, wie du deine Squats und Lockerungsübungen
vom Mischpult
gemacht hast, während ich aufnahm. Ja, es war schon am Anschlag teilweise. Ja,
und das Ganze auch noch zum Jahreswechsel, ne?
Genau, das kam ja auch noch dazu.
Du hast dann halt Erkältungszeit.
Genau,
jeder war mal krank.
Jeder war mal krank. Ferdi war mal irgendwie 2 Wochen gefühlt in, weiß ich nicht, wo er war. Dann war er erst einmal in Schottland oder so. Dann war Weihnachten, dann kam noch Karneval. Immer war irgendwas. Also man hat schon von den 5 Monaten auch einen verloren komplett mit irgendwie.
Aber ich fand das spannend, weil ich weiß nicht, wie es euch geht. allein diese Menge an Takes war halt auch krass. Also dieses, das, ich glaube, das hat auch so ein bisschen zum Teil dieser Bindung beigetragen, wenn du so viel diese Serie sprichst und so viel, weil sonst, wenn du irgendwie nicht irgendwie eine krasse, lange Serie mit ganz viel durchgehenden Rollen sprichst, sprichst du ja nicht so viel, gerade bei einem Cartoon sprichst du so ein bisschen, aber es war so viel Holz, es wurde, ich meine, diese Folgen sind 11 Minuten und es wurde pro Folge so viel geredet.
Es waren immer 200 bis 250 Takes in 11 Minuten.
Überleg mal,
das war, ist ja da teilweise war keine Pause.
Also ich spreche jetzt gerade eine Serie, das sind gefühlt immer so 350 Takes für 20 Minuten. Ne, oder für über 20 Minuten. Also es wird so viel und dann noch so kleine Kommentare ganz oft von der Seite und so, weil es ja so viele Nebenfiguren gab.
So viele One-Liner-Nebenfiguren.
Ja, genau.
Nochmal eine neue Rolle. Noch ein Regenwurm.
Ja, ein Regenwurm. Oh, das war so geil. Und das Geile ist jetzt, finde ich, jetzt diese Serie zu gucken und immer zu gucken, okay, wer hat wen? Ja. So. Ah ja, der Ferdi ist noch der. So. Und du hast ja, wie gesagt, du hast ja auch irgendwie gefühlt jeden dritten Menschen
gesprochen. Aber ich finde, das war auch einer der besonderen Sachen, wie du sagst, man wächst so mit dieser Serie zusammen, weil wir ja, ich glaube, fast alle nicht nur eine Rolle gesprochen haben, sondern so viele, und du hast so viel mehr Eindrücke bekommen von der Serie, als man sonst bekommt mit nur eben seiner Rolle. Und das war immer sehr spannend. Und mir tat auch irgendwann echt das Gesicht weh vom vielen Lächeln. Also, weil ich das gesehen habe, es war so, oh, es ist so schön, es ist so toll. Und so.
Voll. Ja. Es gab auch wirklich so viele Momente, wo, ich erinnere mich, da standen wir hier du standst in der Kabine, ich habe hier draußen gestanden und habe gesagt, Lars, ich zeig dir das jetzt mal ganz kurz, die nächsten 2 Minuten, nur dass du weißt, wo es hingeht. Und wir haben die 2 Minuten in Stille die Serie angeguckt, dann irgendwann durchs Glas reingeguckt, nur so, wir wussten beide, ja, es läuft ein Tränchen irgendwie aus dem Auge.
Ich habe gerade am Schluss der Serie, wie viel Tiefe die am Schluss hat, ne? Am Schluss gibt es, ich will nicht spoilern, so, aber am Schluss gibt es 1-2 Folgen, wo sie erwachsen sind und zurückschauen. Boah, da habe ich echt zwischendurch ein bisschen weinen müssen, so, weil ich so berührend war. Und auch so diese Momente, ne? Wenn du, also gerade, das muss man dazu sagen, zwischen 2 männlichen Freunden, gerade dann in dem Alter, ist sonst ganz viel Rumgebitsche, so sage ich, oder Rumgezanke. Und dass die dann aber einfach für sich da sind. So, dass die dann einfach nett zueinander waren, gut zueinander waren und so, dachte ich, boah, es ist einfach wertvoll.
Kann man sich richtig viel von abgucken.
Wirklich. Auch jetzt noch, ne? Also, die Serie ist einfach gerade für Kinder so wertvoll. Und das fand ich auch echt schön an deiner Übersetzung, dass du es sehr kindgerecht gehalten hast. So, also, dass man nicht irgendwie zu zynisch so als Erwachsener drauf guckt und denkt, ja komm, wir machen ein paar coole irgendwie Erwachsenenwitze rein, sondern dass doch viel drin war, was einfach sehr unschuldig geblieben ist. Und das fand ich total schön. So.
Mir war ganz wichtig, das Wort Tod und Sterben nie zu benutzen.
Stimmt.
Was aber gerade in Bezug auf das lila Windröschen, was ein großer Faktor in dieser vielen Episoden ist, da wurde halt im Englischen oft gesagt, it's gonna wither and die. Und ich wollte halt nie irgendwie sterben im Mund. Ich habe halt immer irgendwie verwelken gesagt oder kaputt gehen oder sowas. Ne? Und später kommt aber tatsächlich auch in der Serie, kommen in 2-3 Episoden tatsächlich irgendwie, ist der Tod und das Verlieren von Menschen irgendwie auch von Liebenden ein Thema. Und da halt da so ein bisschen drum rumzuschreiben, dass es für jedes Alter irgendwie erkennbar ist und eben nicht halt das Tod.
Aber es ist auch so schön gemacht, ne?
Boah, ich hab
das. Es ist so schön gemacht, dieser Gedanke, wie dieses. Ich möchte es gar nicht so.
Die eine Folge mit den Spaghetti, also Spaghetti essen und dann diese eine Folge. Und da, dass ich versuche drumherum zu schreiben, wie der Tod da dargestellt wird, dass die Person, die stirbt, steigt, glaube ich, ins Auto und fährt weg, aber irgendwie mit Mutter Natur oder sowas.
Ja, genau.
Du denkst, sie geht mit Mutter Natur und du denkst,
mit dem gepackten
und die beiden Jungs gepackt, die beiden Jungs verstehen gar nicht, warum sie nicht mehr die Tür aufmacht. Ne? Ja. Und man muss auch noch mal ganz kurz einen Bogen oder eine Lanze brechen für diesen wunderbaren Score, dieses Soundtrack. Ne? Also das ist so tolle Musik da drin. Ne?
Ist der Wahnsinn.
Die Musik ist wirklich so gut. Es ist natürlich immer einfach, Musik irgendwo drunter zu machen und dann Emotionen beim Publikum zu erwecken, aber die passt so toll da rein. Das ist so klasse. Nicht nur die Songs, die gesungen werden, das meine ich nicht, sondern halt eben einfach
genau, den Score. Genau, das Soundtrack ist der Wahnsinn. Und der hat trotzdem so dieses ganze, dieses leichte Synthesizer-80s-Feeling. Und dann hast du aber ganz viel Gitarre. Und das ist so ein perfekter Mix zwischen Melancholie und aber gleichzeitig nicht zu traurig, sondern spielerisch. Boah, ist der Wahnsinn.
Und ich finde auch, was hat ja nicht so viel mit uns zu tun, aber was an der Serie auch ganz toll ist, ist, wie sie halt gemalt ist, ne? Und gezeichnet ist. Und das halt auf der Bildebene dann auch immer noch so ein poetisches Element mit reinkommt, ne? Und oft auch so ein übernatürliches und eben so eine, ja, eine zweite Ebene einfach noch, ne? Und die macht es dann sowohl für Erwachsene als auch Kinder schön zu gucken, weil da, man kann da so viel entdecken beim 2., 3. Gucken auch noch. Ja, es gibt da in dieser einen, ich glaube in der ersten Folge ist das doch, wo Jason irgendwie Angst hat, das große Mädchen aus den Augen zu verlieren, ne? Und dann weinend durch diesen Wald läuft. Und man hat so einen Fluss an Tränen hinter ihm.
Ja. Komplett exaggeriert, super übertrieben.
Das sieht so wunderschön aus einfach. Und das ist halt einfach, das bringt das Gefühl und die Intensität, die man in dem Alter hat, wenn man sowas empfindet, so auf den Punkt. Das ist so herrlich. Und da scheut die Serie sich auch nicht, ne?
Allein das große Mädchen, was so groß ist, dass es Wolken vorm Gesicht
hat. Ganz genau.
Das ist natürlich fantastisch, dass sie zur Seite schieben muss, wenn sie zwischendurch redet. Oder wo es regnet, wenn sie weint. Ne?
Das ist auch fantastisch. Das war auch am Anfang, hatte ich erstmal Probleme, die Serie einzuordnen, als ich die ersten beiden, drei Folgen gesehen habe. Ich gesagt, ist das jetzt Rick and Morty? Oder ist das jetzt Family Guy? Oder ist das jetzt irgendwie dann doch nur Biene Maya? Weil, wie ihr gerade sagt, es ist teilweise, die scheut nicht davor, so ein bisschen sich in Extremen ausmalen zu lassen. Wenn jemand sauer ist, dann hat er manchmal Flammen in den Augen. Oder gerade Tim hat immer irgendwie Aura. So eine blaue Flamme. Tim brennt immer, weil er immer sauer ist. Genau, und die beste Lehrerin hat diese Aura um sich herum. Irgendwie. Und da haben wir dann für uns, wir haben das ja ein bisschen drüber gesprochen. Ich glaube, wir haben für uns so ein bisschen beschlossen, dass das teilweise vielleicht auch so die Sichtweise von so kleinen Kindern darstellen soll in diesem Alter. Dass man halt eben, es gibt ja dann auch irgendwie Monster, kreaturenartige Gestalten, die sind wahrscheinlich dann in echt gar nicht Monster gewesen, aber halt für diese Kinder, weil die halt der Bösewicht waren. Oder
sie babysitten und sie passen auf das kleine Monster
auf. Genau, genau.
Stimmt, ja.
Das ist so schön adaptiert worden.
Es gibt ja auch Tims alter Ego.
Genau, Schlange-Tim. Genau, da kommen wir nochmal zu den weiteren Rollen. Du sprichst den Tim und der Tim hat eben diesen alter Ego oder dieses Teufelchen auf der Schulter, ich weiß gar nicht genau, wie man es beschreiben soll, auch eine Riesenrolle. Voll, besonders, ich finde, du hast sie toll angelegt mit eigentlich Tims gleicher Stimme, nur ein bisschen kratziger. Dann kommt natürlich so ein kleiner Flanger-Effekt noch drauf in der Post. Du hast ja folgenlang mit dir selbst gesprochen da, ne?
Ja, voll. War gar nicht so leicht. Aber auch da, ne, wieder, dass da eben so eine Fantasieebene aufgemacht wird, die man nicht klar interpretieren kann, ne? Und die aber trotzdem total funktioniert und dann eben den Struggle von Tim auch zeigt. Und witzigerweise in dem Dialog und in der Auseinandersetzung mit diesem Schlangen-Tim, also es ist halt einfach eine Schlange mit Tims Frisur im
Prinzip. Und diesem Anzug, ne?
Genau, ja, diesem Anzug. Merkt man eigentlich, oder findet ja Tim dann auch wieder seinen guten Kern, ne? Weil er merkt, so ganz so böse möchte ich eigentlich dann doch nicht sein. Ne? Und das ist wirklich sehr poetisch.
Er hat immer wieder so Punkte, wo er sagt, oh nein, jetzt habe ich was Schlechtes getan. Und Schlangen-Tim sagt, ist doch egal, der wird jetzt ganz böse.
Genau.
So. Genießt du nicht auch das Böse und
genau,
so.
Genau, Tim freut sich, es erreicht zu haben, denkt dann, ja und jetzt?
Ja, genau.
Ist gar nicht so cool,
weiß
ne?
nicht, ja. ist echt schön.
Lisa, du sprichst unter anderem noch die strenge Trainerin, diese sehr große Rolle, denn tatsächlich ist es eine kanadische Serie, also man könnte sagen, in Anführungszeichen aus Amerika, und trotzdem spielt der Fußball, der Fußball, Soccer, eine riesengroße Rolle, und da sprichst du die strenge Trainerin.
Ja.
Sag es bitte einmal.
Strenge Liebe.
Strenge Liebe.
Geht auch fast nur mit dieser Armbewegung dazu.
Ja. Das war auch eine kleine Hürde, das irgendwie zu besetzen. Es ist die viele Rollen in dieser Serie haben gar nicht Namen, Fred oder weiß ich nicht, Hans oder was auch immer, sondern sie heißen wirklich so, wie sie charakterlich beschrieben sind. Und diese Rolle heißt eben Tough Love Coach. Tough Love bedeutet sowas wie halt irgendwie,
strenge Liebe.
Strenge Liebe. So. Deswegen habe ich sie die strenge Trainerin genannt und dieses Tough Love, was ich meine, du hältst immer einen kleinen Monolog, der sehr ernst ist und sagst danach, um das ein bisschen zu relativieren, das war strenge Liebe für dich.
Genau. Ne? Ja, immer sehr, sehr gerade raus, so hey, hier geht's um alles. Ja. Ich unterstütze euch, so deine Entscheidung, ne, als Team-Captain. Aber wenn die Entscheidung nicht gut war, dann schlecht. So, ne? Ich bin ehrlich, aber ich bin auch für euch da, deshalb strenge Liebe. So, und die war super. Die fand ich auch herausfordernd. Mhm. Schnell, viel.
Super schnell.
Und dabei noch so energetisch und aber hat auch sehr viel Spaß gemacht.
Da muss ich auch auf was Technisches kommen. Diese Serie hatte so viel Klapper und solche Brocken an langen Takes, dass wir angefangen haben, die irgendwann quasi so ein bisschen aufzuteilen, weil man merkt, ohne Scheiß, im Original haben die einfach, haben die Takes zusammengeschnitten.
Hardcut,
und du hörst ganz stark, wie das so dicht aneinander geschnitten wurde, dass die halt so 4-5 Zeiler gefühlt mit einem Atemzug sprechen konnten.
Es wird überbewertet.
Genau, und das habe ich gerade so bei den ersten Folgen, wo wir das noch nicht so gemacht haben, wo ich dann wirklich versucht habe, so 4 Zeiler mit einem Atemzug und dann noch laut, weil Ronnie ja die ganze Zeit so ist und die ganze Zeit ein bisschen Druck irgendwie. Dachte ich, boah, ich weiß nicht, wie das geht. Und dann haben wir irgendwann angefangen, wirklich so ein bisschen so diese Technik zu machen, dass Das wird okay, sprich bis dahin und dann machen wir einen Schnitt und dann sprichst du beim nächsten Versuch, bei dem nächsten Teil einfach noch den letzten Halbsatz mit. So, und das hat so gut funktioniert, dass ich das jetzt auch teilweise bei anderen Projekten anbiete, lass das doch mal so machen. Ich dachte, boah, das funktioniert total gut. Ich sehe, ja, das ist die Summer Memories Schule, Baby. Ja, weil es war so.
Sommerschule, ja.
So viel. Die Sommerschule. Sommerschule. Das war so, solche Brocken. Auch gerade so die Monologe, als der Wolkenklotz gebaut wird und Ronny dann so eine Revolution anzettelt und la, 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 und solche krassen.
Auf dem Sprungbrett,
das wirklich cool. Auf dem Sprungbrett und dann irgendwie noch dazu noch irgendwie reimt und so. Und ich dachte, boah, ich habe keine Ahnung, wo ich da atmen soll.
Wirklich. Das war auch ein großer Spagat für mich, weil ich ja in jeder Rolle war. Ich war ja einmal als Sprecher dabei, ich habe Regie gemacht und ich habe aber auch die Bücher geschrieben und war halt auch irgendwie das, ich bin ja auch das Synchronstudio gewesen und musste gucken, wie take ich das so, dass ich das nachher in der Produktion und in der Postproduktion bearbeiten kann, aber wie take ich das auch fair den Sprechern gegenüber? Weil ich kann nicht sagen, hier ist dein Take und du sprichst wirklich irgendwie 30-Sekunden-Takes oder so. Das ist eine Schweinerei, wenn man das manchmal in Studios, ne, da sacht man manchmal, eigentlich waren das so 8 Takes und nicht nur 3, ne. Und das den Spagat da zu treffen, zu sagen, okay, ist das fair für dich, wenn wir das jetzt auf so viel aufteilen und wir machen das in einem durch oder wir schreiben am Ende nochmal 5 Takes obendrauf oder so, das war wirklich sehr tricky.
Ja, und dann gab es ja auch, sagen wir mal, die Takes, die schon auch, also in denen der Bogen halt sehr lang war und Sinn gemacht hat und das man ihn dann doch durchsprechen musste, damit das, damit es organisch ist. Und da haben wir auch ein paar extra Runden gedreht teilweise.
Hattest bei Tim, du eigentlich, hattest du kurze Takes als Tim überhaupt jemals? Ich habe das Gefühl, dass nur so.
Es waren schon viele.
Immer lange Dinger.
Also der reißt halt immer das Wort an sich irgendwie, ne?
Genau.
Und wie du sagst, immer im On. Gefühlt immer im On.
Ja, ja. Voll.
Und was ich sehr besonders finde an der Serie, ist, dass sind auch die übersetzungstechnischen Freiheiten. Ich erinnere an die Altenheim-Folge, wo Tim irgendwie mit auf eine Party kommen möchte von der Mom und sagt, ich habe schon die perfekte Musik rausgesucht. Hier, ich habe diese beiden tollen Komponisten, Miguel Cavatore und Cedric Borgard. Und in einer Folge liest Ronny irgendein Gedicht und sagt, ich liebe Walter Larsson.
Ja, ich habe mir da wirklich viel Freiheit nehmen können und habe das so, das waren so viele Easter Eggs einbauen können. Das
wirklich
war sehr, sehr schön.
Ich fand die Easter Eggs
ganz groß.
Und Aikido natürlich. Weil dein Sohn gern Aikido sagt, haben wir, wann immer Ronny eine Rolle gemacht hat oder gesprungen ist, haben wir gesagt, Aikido. So, einfach nur, dass sein Sohn sich irgendwann freut. Oh.
Mein Sohn hat auch übrigens mitgesprochen. Zu der Zeit noch anderthalbjähriger Sohn hat, den habe ich auch 3 Röllchen sprechen lassen. Er konnte zu der Zeit noch nicht so viel so sauber sagen, aber er hat einmal Hi gesagt. Und ich glaube einmal auch Hey Ronnie oder Hey Jason. Ich glaube, eins von beiden. Man sieht ihn in der Folge, wo man hört ihn auf jeden Fall ganz deutlich in der Folge, wo Ronnie und Jason den Waldspaziergang machen in der Nacht. Und er ist eine der kleinen Mini-Blümchen, die irgendwie sagen, ja.
Oh. Naturelemente und die Tiere und alle Gegenstände auch, die sprechen. Ne? Das ist ja auch wirklich so ein Ding in dieser...
Das Bauchgefühl,
ja, der Bauch spricht immer.
Ja, oder die total irgendwie marode Hüfte von Jason.
Und man kann sich das angucken und einfach denken, oh, ist das komisch, ist das geil, ist das lustig. Aber man kann sich das auch angucken und denken, boah ja, ne, also das sind so Struggles.
Es ergibt alles Sinn.
Das ergibt alles Sinn, die macht man irgendwie so durch als junger Mensch oder auch noch als Erwachsener, ne, solche Bindungsängste, solche Selbstbewusstseinsängste oder sowas.
Ich finde das halt auch cool, dass, also, ne, es wird ja total ernst genommen, weil es thematisiert wird, aber wie die eben auch darüber sprechen, ne, du hast ja vorhin angemerkt, Lars, dass die eben nicht so im Konkurrenzding sind, so, ne, die beiden Jungs, sondern, dass die halt ihre Gefühle meistens wirklich artikulieren, ja, und das ist, ja, finde ich toll, sehr häutig auch, ne, und, ja, ganz anders noch als das, was wir so geguckt haben teilweise, ne? Was auch schön war.
Aber. Es gibt ja auch noch die Folge mit den Gedanken, wo es ja dann auch um Therapie geht. Fand ich auch ganz, ganz toll.
Ja.
Dass das eben auch total okay ist und auch wichtig ist.
Ja.
Also da werden so viele Themen angesprochen.
Ich mag aber auch den ökonomischen Ehrgeiz des Therapeuten, der dann wieder sagt, das macht $100.
Ja, genau.
Die haben wir da einen Durchbruch.
Stimmt.
Erweitern wir mal den Kreis der Rollen. Wir haben also Jason, wir haben Ronny, die beiden besten Freunde, wir haben den Tim, den Bruder von Jason und auch irgendwie Freund von Ronny. Tim wäre ja immer gerne Freund von allen.
Aber ohne Scheiß, Tim ist die einzige Person, die Ronny nicht cool findet. weil Ronny immer wieder sagt, ich sag dir schon die ganze Zeit, Mann, Tim ist nicht gut für dich. Die ganze Zeit, Ronny ist voll scheiße zu Tim. Die ganze Zeit. Ich denke, ja, okay, natürlich ist Tim böse auf
ihn. Da gibt es ein paar Folgen, wo er sagt, das habe ich vorher gesagt. Genau. Dann gibt es natürlich die Mutter, die Linda. Dann haben wir in dieser erweiterten Freundeskreisgruppe noch Joanna, ist noch eine riesengroße Rolle. Die hat nämlich auch sehr viele Takes und auch sehr viel Bedeutung in der Rolle. Wird gesprochen von Esther Brandt.
Ganz fantastisch.
Auch richtig, richtig gut. Ich finde die auch richtig toll.
Ich finde auch Esther Brandt und deine Rolle bei Linda, Lisa, die sind wirklich, die könnten Stimmdouble sein. Die anderen haben wir eher frei besetzt, aber das ist wirklich, das passt richtig gut da drauf. Also hätte es gar nicht sein müssen, aber das passt wirklich sehr, 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 sehr schön da drauf.
Ja, mega.
Dann haben wir noch Louis, ist auch einer aus dieser kleinen Runde.
Gesprochen von
mir.
Michael Borrat.
Louis hat einen Hund. Gesprochen von
Lars Walter. Ohne Scheiß, das tut mir auch wirklich ein bisschen leid, aber auch nicht. Ich habe jedes Mal, wenn ein Tier im Bild war, habe ich gesagt, er spricht denn dieses Tier da? Und das war wirklich am Anfang sehr, ja klar, kannst du den Hund und irgendwann war es, eigentlich spreche ich das, aber ach Gott,
mach die Ziege.
Also ich spreche den Hund, die Ziege,
eine
den
Katze.
Storch, eine Katze. Mhm. Das auf jeden Fall, den Storch, der in einer Folge vorkommt. Ja. Und aber ich spreche auch Ronnys Dad, der eigentlich ziemlich genau wie Ronny klingt.
Ist das auch derselbe Schauspieler, ne?
Ja, also ganz ehrlich. Aber das finde ich auch so schön an der Serie, dass wir das auch so umsetzen konnten. Es gibt so viele englischsprachige Serien, wo das Original von vier Leuten oder so gesprochen wird oder von. Ich meine, das berühmteste Beispiel ist South Park. Ne? Und ich finde es total geil, dass wir das auch mit irgendwie, ich glaube, 10 Leuten oder so die ganze Serie besetzt haben. Ja. Weil dadurch genau dieses Feeling aufkommt. Yeah. Das ist das Theaterstückmäßige. Yeah. So, natürlich spricht jeder irgendwie 10 Rollen, das ist geil.
Es gab dann tatsächlich so ein paar Stellen, wo ich dachte, fuck, da habe ich mich verzockt. Wenn wirklich, es gab Szenen, wo wirklich 4 Leute sprechen, alle spreche ich. Also, ich musste halt wirklich, Jason ist halt, spricht halt die ganze Zeit hier oben, das ging. Und dann spricht der Louis hier unten, weil er eher der cool ist, das geht immer. Aber wenn dann noch irgendwie der Kapitän vom Schiff dazu kam oder sowas. Ja. Eine Sache hat wenig Spaß gemacht und das war halt dann eben um 1 Uhr nachts zu stehen leider und Jason zu sprechen, wenn er wieder mal irgendwie einen Nervenzusammenbruch kriegt.
Oh ja.
Und dann genau, das war so auch manchmal der Joke zwischen uns, ne? Wenn ich das schon angesprochen habe, dass du mich dann nachgeäfft hast. Warum gehst du jetzt zum Fußballtraining? Wir wollten doch eigentlich zusammen das und das machen. Irgendwie. Und das immer hier oben die ganze Zeit, das war halt für die Schauspielerin kein Problem, weil das einfach ihre normale Stimme war. Ne?
Ja, und mit der Stimme dann auch singen war bestimmt auch ein Spaß. Ne?
Das war sowieso tricky, weil sie natürlich in einer ganz anderen Oktave singt und eine wunderbare Musical-Sängerin wahrscheinlich ist. Und ich habe es dann halt teilweise entweder mit einer Kopfstimme gesungen oder halt einfach eine Oktave tiefer gesungen tatsächlich. Aber dann halt einfach mit so ein bisschen Attitude rein, mit diesem kindischen Attitude, was auch gut funktioniert hat.
Ja, auch da danke an deine Geduld, deinen Support beim Singen.
Du hast auch mitgesungen, klar.
Ja, ich musste ja auch singen und das ist nicht unbedingt meine Stärke.
Wo hast du denn gesungen?
Ich habe Lila Windröschen, also Lila so Chor und beim Musical hatte ich auch.
Oh, geil.
Junge Dame, du.
Also man hört mich später gar nicht, aber es war trotzdem so, oh mein Gott, ich muss singen. Und das ist keine Karaoke-Szene. So.
Ja. Ich bin so glücklich, diese Serie geschrieben zu haben, weil und auch die Songs schreiben zu dürfen, denn es gibt so viele schöne Kinderserien, die einfach so runtergeschlunzt werden, gerade wenn es um Songs geht, wo du denkst, ey, macht euch wenigstens die Mühe und reimt das am Ende.
Ja.
Es ist doch, also macht doch einfach nicht nur wörtliches Amerikanisch auf Englisch. Und das war so schön, hat natürlich viel Arbeit gemacht, aber mir da Mühe zu geben, die teilweise halt dann auch einfach kulturell zu adaptieren oder halt einfach zu sagen, okay, der Reim oder die Übersetzung wird im Deutschen nicht funktionieren, ich muss jetzt einen anderen Weg gehen und das dann eben so zu adaptieren, dass wir sagen, eigentlich auch wenn es nicht nur ums Singen, sondern ums Sprechen geht, eigentlich sprechen die im Moment darüber, wir machen jetzt aber eine andere Nummer. Also kleines Beispiel ist dieses Skytown im Englischen?
Der Wolkenklotz.
Ja, wir haben es im Deutschen, es wird halt ein besonderes Element auch in dieser Serie ist, dass ein Bauunternehmen die Stadt baulich verändert, was für Jason und auch für die anderen Kids ziemlich schwierig ist, weil deren Heimat so ein bisschen halt
wirft Schatten auf den wirft Pool, Schatten ne? Auf den Pool, für Ronny ein Riesenproblem und es bedroht das Riesen wieder ein bisschen. Ne?
Genau, richtig, absolut. Problem. Für die Natur ein großes Problem. Und ich glaube, das heißt im Original Skytown Mall, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, es heißt Skytown. Und Skytown klingt halt irgendwie blöd, dann habe ich es halt kindisch irgendwie Wolkenklotz genannt, das Wolkenklotz-Bauprojekt. Es kam dann halt auch später erst raus, es wurde dann später sogar skandiert auf irgendwelchen Demos, wir weg mit Wolkenklotz oder sowas, ne? Und dann später gehen sie tatsächlich mal in Wolkenklotz rein oder Jason darf im Wolkenklotz Amphitheater spielen und alles ist irgendwie Wolkenklotz. Und ein weiteres großes Element, über das ich mit euch sprechen will, ist natürlich Soda with a Marble.
Oh, ich wollte
Limo sagen. Mit einer Murmel.
Oh, das war eine der größten Zungenbrecher. hier, nimm eine Limo mit einer Murmel drin.
Was die Serie halt gut auch aufs Korn nimmt, ist irgendwie diese, ja, was ist es?
Kapitalismuskritik.
Kapitalismuskritik, genau. Fantastisch drin. Es gibt diese Firma Soda with a Marble, die wir übersetzt haben mit Limo mit einer Murmel. Das ist tatsächlich ein Getränk, was es gibt.
In einem Oh mein Gott, du hast mir ein Foto geschickt.
Du hast mir ein Foto geschickt.
Ich dachte, das ist einfach eine Erfindung, diese Limo mit der Murmel. Und ich war auf einer Anime-Messe. Und da gab es auf einmal Limo mit einer Murmel. Und ich bin ausgeflippt. Und alle so um mich herum, was stimmt mit der? Was ist mit der? Oh mein Gott, guck mal, guck mal. Und ich hab vielleicht was mitgebracht.
Was? Nein, no way.
Es klapperte eben ja schon in meinem Beutelchen. Ja.
Ich dachte, das wäre das Mikrofon.
Nein, aber ich habe.
Du bist an die Quelle
gekommen. Es kraschelt. Oh!
Spannung.
Oh mein Gott. Ich hab uns allem.
Oh, boah, mein wie geil.
Einer mit Gott. Ja, wie können wir uns
ist
gerne
ist das japanisch nachher? Oder chinesisches Label?
Mhm, japanisch.
Also, was wir hier sehen, so. Ist wirklich eine Glasflasche, die im Hals eine Verengung hat und da steckt eine Murmel drin.
Also, noch sieht man sie nicht.
Oh mein Gott.
Die ist
noch da oben drin.
Ah, ja, ja. Und dann, wenn man es aufmacht, dreht sie. Ja.
Wenn man es aufmacht, ploppt die da rein und dann hat man die ganze. Hammer. Es ergibt keinen Sinn.
Ist es so geil? Ja.
Es ergibt überhaupt keinen Sinn.
Aber es verkauft sich gut.
Und jetzt offensichtlich wieder.
So, wieder. Durch uns.
Und in dieser Serie wird diese Limo mit einer Murmel wird ein riesengroßes Franchise, das alles aufkauft und alles sponsert am Ende.
Und was vor allem, wenn sie auch erwachsen sind, auch wirklich so die halbe Stadt übernommen haben.
Ja, genau. Der Louis arbeitet doch für die dann auch, ne?
Genau, der Louis ist so der Kommerz und der reiche Typ, der kauft ganze Nachbarschaften auf, glaube ich.
Genau.
Ja, und wie gesagt, dieser ganze Merch, ne? Die Pantoffeln, die T-Shirts, Cappies,
und auch das,
alles.
Das sind alles Sachen, wo du denkst, ey, das ist eine Kinderserie. Also, das sind Themen, die so kritisch sind, so groß sind, aber gleichzeitig so kindgerecht aufgearbeitet sind, dass man denkt, ja cool, also da kannst du ja mit deinem Kind auch irgendwie fast schon drüber reden. So.
Ich finde auch besonders schön bei dir, Lisa, gerade, dass du so viele Episodenrollen hast. Dann sprichst du einmal die Neue. Ne? Da gibt es eine, die heißt einfach die Neue. Wenn sie alle den Nachtspiel machen. Und
da sind wir beide, sind da.
Genau. Die Neue ist dann so ein bisschen die Protégé vom Tim, so irgendwie, der die Nachtspiele an sich reißen will. Und das ist, es hebt sich so schön ab und es ist gar nicht so, dass man direkt denkt, die Lisa spricht noch eine, sondern das ist wirklich, du sprichst die Neue, dann sprichst du noch eine von uns der Naturschutzgemeinschaft, auch so ein bisschen mit einer Trickstimme.
Ja.
Es ist wirklich so schön, dass diese Episodenrollen, das funktioniert so gut, dass es trotzdem, wie du gerade eben sagst, so ein bisschen Theaterstück, aber nicht nur einfach so lieblos. South Park könnte man ja fast ein bisschen.
Ja, es ist vor allem, muss man auch ganz ehrlich sagen, deutlich vielseitiger in einigen Stellen als das Original.
Und es gibt ja dann auch noch diese Mini-Sachen, die wir ja auch noch gemacht haben, wo es mal nur ein Satz oder eine Reaktion war. Als ich die Serie dann geschaut habe, auch so, ich glaube, das war ich. Oder ne, mit dem Regenwurm, ich habe noch nie einen bösen Regentropfen spielen dürfen.
Ja.
So, also was sind das für Rollen? Das ist so gut. Ein Haarzopf.
Ja,
also Sachen. Und ne, wer kann von sich behaupten, ich habe mal ein Bauchgefühl gesprochen.
Ja, so, voll geil.
Also so viele schöne, auch Kleinigkeiten noch so zwischen den großen Sachen.
Ja.
Super, super
ist auch,
schön.
Das ist auch eine der Sachen, die ich den Leuten am meisten irgendwie erzähle von Series. Also ich habe den besten Freund gesprochen, aber ich habe auch ein Quietsche-Entchen-Oktopus gesprochen. Und der unterhält sich mit sich selbst. So, okay, super geil. Und ja, also das finde ich auch, diese Einzeldinger, fand ich auch total schön, weil es so viele Ideen sind. Zwischendurch irgendwie zieht die Familie vom großen Mädchen um und die Mutter sagt irgendwie, keine Ahnung, wir ziehen jetzt aus, das Haus wird sich schon dran gewöhnen. Und dann siehst du das Haus, wie es reagiert und macht, oh. Und denkst, diese Ideen.
Ausgesprochen von Michael Boll.
Ja, so geil.
Auch schön, dass die Familie vom großen Mädchen, dass die Geschwister alle im Pulli der Eltern,
mein Gott,
die sich auch teilen, die Eltern, die haben einen Pulli und darin sind auch alle Kinder.
Wo alle irgendwo so rausgucken und ist die Oma nicht irgendwie, die so am Rücken hängt oder so?
Rollstuhl. Genau, es gibt die Pullover-Eltern, haben wir sie genannt, die heißen im Englischen heißen die Tight-Knits. Und Tight-Knit Parent bedeutet, dass du ein bisschen so Helikoptereltern bist, der deine Kinder sehr nah an dir dran hältst und sehr kontrollierst. Und das ließ sich nicht übersetzen. Und weil die aber wirklich die beiden Eltern, Papa und Mama, zusammen in einem großen Pullover mit zwei Haltlöchern drin stehen die ganze Zeit, wo auch alle ihre Kinder außer dem großen Mädchen drin wohnen, habe ich sie einfach die Pullover-Eltern und dann eben Pullover-Papa und Pullover-Mama genannt. Was erstmal nur auf der Dispo so war, aber später wurden sie halt auch erwähnt. Irgendwie so, nee, die Pullover-Eltern wollen mit euch in die Spielhalle gehen oder sowas. Und am Anfang habe ich gedacht, das klingt doch komisch, aber nee, wenn das einfach ein professioneller Sprecher du sagst das dann, glaube ich, die Pullover-Eltern nehmen euch mit in die Spielhalle. Mhm. Dann ist das halt so in der Serie. Dann
in dieser Serie, wo es großes Mädchen heißt und so. Ja. Ne? Also
genau, sie heißt auch nur das
beste große Lehrerin, Mädchen. Beste Lehrerin, strenge, ja. strenge ja. Trainerin
die
und
neue,
so. Die neue, genau. Finde ich fantastisch. Aber genauso nennen Kinder ja auch dann. Also ne? Insofern, das ist großartig. Und Corinna Dorenkamp, die Pullover-Mama ganz großartig gesprochen hat.
Corinna Dorenkamp spricht die Pullover-Mama, die spricht in der Spaghetti-Folge eine sehr schöne große Rolle. Sie spricht auch Ronnys Mama. Sie spricht auch deine Mama.
Stimmt.
Also
spricht einige.
Mhm, die spricht auch einige. Ja. Dann und ist der Ferdi ist ein Allrounder gewesen. Also
Ferdi ist der eigentliche Star.
Weil er alles weg war für echt.
Genau. Der Ferdi ist nicht in der Riege der Hauptrollen mit dabei, aber er ist dadurch, dass er in jeder Folge einsetzbar war, als halt eben für diese andere. Episodenrollen, er ist alles andere gefühlt. Und das ist grandios, weil du hörst natürlich manchmal, das ist der Ferdi, aber es ist halt einfach oft, er hat so viel Spaß gehabt auch daran, sich zu verstellen, und er hat es halt auch drauf. Das ist wirklich so toll.
Ja. Hey, Brudi.
Keith hat er auch gemacht, ne, zum Beispiel.
Den Keith hat er gemacht, ja, eine große Rolle.
Ganz
große
und der war doch das Bauchgefühl, oder?
Und der Ferdi war auch das Bauchgefühl von mir, ist mein Bauchgefühl.
Ja, genau.
Wir haben Bauchgefühl. Auch, wir haben ein Duett zusammen, wo wir später sogar singen.
Ja, stimmt. Das ist großartig. Und große Erwähnung auf jeden Fall auch an Christine Hesse als Mutter Natur.
Und das große Mädchen.
Und das große Mädchen. Oh, ganz fantastisch.
Ja.
Ganz fantastisch.
Auch total variabel und vielschichtig. Das große Mädchen als wirklich irgendwie halt Teenager-Mädchen und diese Mutter Natur als abgedrehtes.
Mit den anderen Teenagern auch zusammen.
Oh mein Gott.
Hey, Brudi. Kannst du es noch ein bisschen gelangweilter machen? Ja,
genau, es gibt die Teenager. Wir haben halt, das ist wieder das Schöne dieser Sichtweise. Du hast diese Sichtweise, aus der alles erzählt wird, aus den der Zehnjährigen. Und dann hast du aber eben schon die Teenager, die halt eben dann irgendwie schon 14, 15 sind. Und die für die kleinen Jungs als fast schon als Erwachsene gelten, weil die natürlich dann in Amerika auch schon Auto fahren dürfen, ne, irgendwie mit 16. Und sie werden in dieser Serie total plakativ, plump, oberflächlich, dümmlich fast dargestellt. Außer dem großen Mädchen, die hat noch einen vielschichtigen Charakter. Aber im Englischen sagen sie halt die ganze Zeit einfach immer nur, hey pal, what's up pal? Hey, let's go pal, I want a latte, please. Und dieses hey pal ließ sich halt irgendwie nicht umsetzen. Und dann habe ich halt irgendwie so mal mich umgehört, was sagen die Leute heutzutage, so sich die Teenager, und dieses Brudi ist halt einfach so das Ding gewesen. Ich gesagt, hey Brudi, was geht, Brudi?
Hey Brudi.
Ach so, wenn Jason dann irgendwie die Folge, wo er keine Hilfe annehmen will und ein Airbnb zu Hause öffnet, und dann laden sie die ganzen Teenager ein. Ist so, oh nein, das Zimmer ist voll, was wollen wir machen? Es sind nur Jugendliche, sie schlafen auf dem Boden, das sind sie gewöhnt. Es ist ihnen egal, wo sie schlafen.
Und in einem Moment kommt Tim rein mit einem V auf dem Kopf und sagt, warum sind Pfau in meinem Zimmer?
Ja, und Tim hat ja auch den Mietvertrag oder den Pachtvertrag dann für die...
Ja, genau.
Wir haben einen Schuldschein. Du hast mir einen Schuldschein, genau. Jason, einen Schuldschein ausgeschrieben. Deswegen kriegst du Aktien, also gehört dir ein Teil.
Wo dann auch später, das heißt, ihr dürft die Jugendlichen nicht nach Mitternacht füttern, so Gremlins-mäßig, total großartig. Und auch da wieder geilste Übersetzung. Der kleine Fritz, der sich fürchtet, wie heißt der nochmal?
Ja, im Englischen gibt es halt diesen Ausdruck, wenn einer ein Angsthase, die sagen nicht irgendwie Frightened Bunny, sondern die sagen Scaredy Cat. Dann bist du halt der Scaredy Cat. Und das ist das Scaredy Kid, ist es dann im Englischen. Dieser eine Junge, der halt Angst hat alleine nachts. Und Scaredy Cat, Angsthasenjunge, ließ sich nicht übersetzen. Ich hatte ja, muss es ja auch auf Lippe passen. Also habe ich ihn der verschreckte Fritz genannt.
Das war so geil. Bring noch kurz den verschreckten Fritz nach Hause.
Und Ronny bringt ihn dann nach Hause mit dem Fahrrad. Und dann kommt später die Nachbarschaftswache, die dann irgendwie... Alle kriegen Ärger, nur du kommst dann mit dem Fahrrad dran und sagst, ich habe nur einen verschreckten Fritz nach Hause gebracht. Und alle direkt so, hey Ronny, das war echt super von dir. Ja, danke Ronny. Ronny, du bist echt ein guter Mensch.
Das ist so schön. Aber das, ja, also das fand ich halt auch so schön, dass es so was Eigenes halt wird, weil auch in der alten Heimfolge, wo dann die ganzen älteren Leute sind, wo es auch irgendwie der Rüdiger irgendwo ist und so.
Wir haben Heinz und Petra, meine Schwiegereltern sind.
Heinz und Petra. Genau.
Ist die Schreihals-Lady nicht deine Frau?
Und genau, es gibt eine Rolle, das ist die Schreihals-Lady, Yelly-Lady, die immer aus dem Fenster rausschreit, cholerisch, und da habe ich meine Frau.
Echt jetzt? Oh mein Gott, die ist fantastisch. Die ist fantastisch.
Natürlich muss ich daran grübeln, meine Frau ist ganz charmant, die habt ihr ja auch alle kennengelernt, die ist ja ganz lieb und ganz nett und schreit selten aus dem Fenster raus, aber es war natürlich einfach so, war ein guter Joke. Es war halt in den ersten 10 Folgen hat sie halt einmal aus dem Fenster geschrien, und später schreit sie halt wirklich richtig viel, und meine Frau hat sich nicht bedankt, dass sie wirklich gesagt, kannst du noch ein bisschen mehr geben, und die war dann auch 2 Tage heiser, ne, weil sie
ja, weil die schreit ja wirklich ordentlich, ne? Das ist kein schön gestütztes Rufen, die ist das ist fantastisch.
Wen haben wir noch dabei? Wir haben noch meinen guten Freund und Kollegen Mario Klischis dabei, mit dem ich damals auf der Schauspielschule war, ein langjähriger Freund von mir. Den wollte ich unbedingt besetzen, weil er eine ganz tolle Stimme hat. Er wohnt in Berlin, deswegen ist er tatsächlich immer hergefahren dafür und wir haben es so mit einem Treffen und er hat auch Eltern hier, wohnen, hat es damit verbunden. Also es ist alles hier bei mir im Studio aufgenommen und nichts überschaltet, das war mir auch wichtig, um eben dieses Flair irgendwie zu bekommen. Und der Mario spricht den Pullover Papa beispielsweise als feste Rolle. Er spricht aber auch den Therapeuten super schön. Oh ja, also auch sehr wandelbarer Typ, weil er den Therapeuten sehr weich und verständnisvoll macht. Und den Pullover Papa halt eher so verrückt. Und er spricht im Kaufhaus, in dieser Kaufhaus-Folge, Wolkenklotz-Folge, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, spricht er diesen Avatar, diesen Guide, diesen Elektro-Guide, diese Flasche, die Limo mit einer Murmel, die virtuelle Hologramm-Limo mit einer Murmel. Und das macht er auch so toll, weil die so eine Art Elektro-Computerstimme hat. Und wenn du jetzt hier lang möchtest, dann musst du das und das. Und das ist wirklich so eine schöne Folge auch, wo dieser Kommerz, wo, glaube ich, Tim dann auch irgendwie rekrutiert wird,
genau,
damit zu arbeiten.
Da probiert Tim zum ersten Mal das Böse aus, glaube ich. Ne? Da wird er von dem Kaufhausdetektiv irgendwie engagiert und muss die ganzen Verstöße der Besucher finden, ja, und das macht er sehr, sehr gut.
Während Ronny und Jason die ganze Zeit versuchen, irgendwo verzweifelt eine Flasche Limo mit einer Murmel zu bekommen, die aber halt eingestellt worden ist zu diesem Zeitpunkt.
Und ich einen Parkplatz suche.
Genau,
und du immer suchst den besten Parkplatz. Jeder immer ist den besten dabei. Parkplatz weiter vorne.
Ja, alles App-gesteuert und auch wieder sehr aktuell.
Das hat ein bisschen was von dieser Asterix- und Obelix-Nummer, ne? Mit
Passierscheine 38. Vorher, voll.
Dann haben wir noch den Stefan Naas, der auch mit dabei ist.
Der spricht
den großen Jungen. Der ist in der zweiten Rutscher, also in der zweiten Hälfte ist er dazugekommen und hat viele Rollen gesprochen, eben den großen Jungen. Er spricht auch den Onkel von Tim und Jason. Mhm. Den spricht er mit und das Lila Windröschen. Er spricht das Lila Windröschen, was tatsächlich ein bisschen zertreten wird ab und zu. ganz schöne Nummer. Welche ist denn eure Lieblingsfolge? Das ist so super schwierig zu beantworten natürlich, ne? Aber oh Gott. Aus vielleicht, oder eure Lieblingsfolge aus welchem Weggrund her, weil er sie am lustigsten und am schönsten findet.
Wie kann man denn nur eine Folge gut finden?
Ja, das ist gemein. Ich mache hier gerade keine Freunde.
Ich finde, wir können auf verschiedene Kategorien schon fast aufmachen.
Ja, wirklich voll. Wirklich.
Okay, dann sagen wir die Top 3, ja?
Ich glaube, die Top 3 ist für mich einmal die Folge mit der Kunstlehrerin.
Mhm, die Spaghetti-Folge?
Spaghetti-Folge.
Ja, die ist wirklich wenn so Spaghetti schön im Spiel sind, haltet die Taschentücher bei
euch. Ja.
Es gibt eine Folge, die so ein bisschen sehr fantastisch wirkt, weil sie sehr auf alternative Realität übergeht. Ich will nicht zu viel verraten, aber wo Tim ein bisschen die Realität verdrehen darf.
Ja, auch gut.
Wo er das Ruder versucht zu übernehmen.
Genau, so in deinem, im Zenit deines Böseseins. Genau. Die finde ich klasse, weil du, weil wir da, obwohl wir dieselben Rollen spielen, du sprichst die Linda, du sprichst den Ronny, in diesen unterschiedlichen alternativen Realitäten trotzdem nochmal die Nuance verändern dürfen. Ne? Ja. Es gibt diese alternative Realität, wo Ronny und Tim beste Freunde sind.
Stimmt.
Ja. Und ich fand generell Folgen, für mich fand ich sehr schön Folgen, wo alle mit dabei sind. So eine typische Roadtrip. Ja. Es gibt ja diese Zeltlager am Strand-Folge, wo alle mit drin sind.
Sind ja auch so 2-3 Folgen im Prinzip. Genau. Ne? Das ist wirklich auch ein schöner Bogen. Ja. Da ist ja auch ein großer Streit dann zwischen Tim und Jason. Den finde ich halt auch sehr, sehr schön tatsächlich, wie der, also, ne, da verwandeln sie sich ja in Tiere, wir sagen jetzt nicht zu viel, aber es auch wieder.
Aber wie sie auf ehrliche Art und Weise halt, ne, nicht echt sich einfach nur, wie du gerade sagst, einfach nur ankacken, sondern halt eben brüderlich sich auch fast ein bisschen aussprechen, ne, auch wenn es vielleicht jetzt kein fröhliches Ende hat irgendwie.
Voll.
Sehr, sehr schön.
Das fand ich eher auch wieder spannend, dass nicht jede Folge ein fröhliches Ende hat. Mhm. Also du hast ein paar Folgen, wo es dann irgendwie ist, wo Jason rausfindet, dass eigentlich die Musik sein Ding ist und nicht Fußball. Ja. Und dann ist es, okay, Jason, jetzt sag mir auf jeden Fall, willst du lieber die Musik oder willst du lieber, ne? Und dann sitzt sie am Schluss im Auto und gucken sich nicht an. Und das ist
es gibt kein traurig. Schlusswort, ne? Es gibt kein Schlusswort.
Es gibt keine Lösung. Mhm. Und du denkst, das finde ich krass. Ich glaube, die Altenheim-Folge fand ich auch super, auch wegen der Message, aber weil die auch so vielseitig irgendwie war.
Die wirklich im Altenheim
mit. Die im Altenheim spielt, wo sie dann irgendwie die alten Versionen von sich so ein bisschen
kennen.
Und wirklich so die letzten Folgen, weil die am meisten reingehauen haben, weil man so diesen ganzen Magnum Opus so hinter sich hat, diese ganze Story. Und dann merkt, okay, was hat das jetzt für Auswirkungen? Das hat mich echt, weil dann hat die Serie nochmal plötzlich so eine riesen Tiefe bekommen, wo du denkst, ey Leute, ihr beendet hier gerade eine Kinderserie. So, das ist eine Kinderserie. Warum muss ich weinen? So, das ist halt, aber im besten Sinne, ne? Also wirklich so vollwertig irgendwie.
Ja. Herausragend fand ich dich, Cedric, in der Folge, die ich am wenigsten mag, weil ich sie nicht gerne geschrieben habe. Aber das ist diese Episode, wo Tim Geburtstag hat und diesen allergischen Schock bekommt. Ja. Du bekommst recht früh einen allergischen Schock und hast deswegen deine kriegst dicke Lippen, dicke Backen und am Ende standst du wirklich, hast du, glaube ich, mit Taschentuch im Mund und die Backen zusammengedrückt im Studio vom Mikrofon gestanden und immer aus voller Kehle irgendwie gestellt, mein Geburtstag im Bild. Das ist eine großartige Leistung, wirklich großartige Leistung.
Diese Folge war so nervig.
Die war wirklich super nervig, weil zu produzieren, weil die ist dann kurzweilig, aber
es ist voll, was du meinst, aber auch da wieder, ne, so schön wie halt Brüder aneinander vorbei reden können, ne? Und Jason meint es ja eigentlich gut, aber eigentlich macht er nur, worauf er Lust hat. Und, das ist, fand ich auch eine sehr
schöne. Tim will unbedingt Nancy beeindrucken. Nancy, auch gesprochen von dir.
Ne? Ja. Oh. Ich bin auch Nancy.
Genau, Nancy. Ja.
Wir haben immer noch so viele Momente hier. Das ist total gut, ne? Ich fand diese Therapiefolge in der Tat super schön auch. Mit den Gedanken, die immer lauter wurden. Stimmt. Und wenn man da eben nicht drauf hört, dann, frustet das nur.
Ja, und die Therapiestunde war auch sehr schön dargestellt, ne?
Ja, das voll.
Jason mit dem Fußball beim Therapeuten rum, der ihm alles anhört und so.
Genau, einfach mal alles rauslassen. Und die fand ich auch sehr, sehr gut.
Ja, stimmt. Und ich glaube, einer meiner Lieblingstakes, die ich hier sprechen durfte, war vom Hund. Als sie einen Film für Joanna machen wollen. Und der Hund sagt, der Hund bellt, ich mache meine eigenen Stunts und ich mache wuff, 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 Tom Cruise.
Ich habe sehr spannend. Der Hund wird Untertitel, aber macht nur wuff, wuff, wuff. Genau, wir haben Tom Cruise gesagt.
Ja. Ich finde die Serie wirklich ganz fantastisch geschrieben. Ich finde sie wirklich fantastisch geschrieben übersetzt, weil so viele witzige, weil die Storys richtig gut funktionieren und du nicht, also ich meine, euch wird es wahrscheinlich auch so gehen, wenn man schon länger im Synchronbusiness ist und Filme guckt, denkt man zwischendurch so, wirklich, Bob ist dein Onkel? Du hast Bob's Your Uncle mit Bob ist dein Onkel besetzt? So Wortspiele oder so eins zu eins übersetzt sieht, aber dass das halt gar nicht war und dass es halt irgendwie gefühlvoll war, aber dass dann auch halt so viele kleine Witze drin war, wie der verschreckte Fritz. Fand ich geil. Also,
oder der Regenwurm, der laut sagt, das würde mich echt wurmen, wenn wir das passieren.
Ohne Scheiß, ohne Scheiß.
Und wir konnten uns ja echt Zeit nehmen.
Ja.
Also mir Dinge war wichtig, wirklich auszuspielen und da bist du immer noch ein bisschen hier und noch ein bisschen da und wir gucken uns das nochmal an und lassen nochmal so versuchen und das war natürlich auch ganz toll.
Ja, wirklich.
Ja, es tat mir immer leid, wenn ich sagen musste, nee, wir dürfen jetzt nicht zu perfektionistisch sein. Ne? Ja.
Das Einzige, was schade war, dass wir halt nicht zusammen im Studio standen.
Ich glaube, das war ganz gut, sonst hätten wir ewig da gestanden.
Ich glaube, ich kann mittlerweile nachvollziehen, wie frustriert das als Tontechnikregisseur ist, wenn man...
Wir hätten einfach noch viel zu viel Spaß.
Zu zweit wäre es allein schon. Wenn ihr manchmal euch hier überschnitten habt, dass irgendwie Ferdi war noch da und dann bist du gekommen oder was auch immer, da habe ich schon gedacht, okay, sorry, aber du musst jetzt weg. Wir müssen jetzt weitermachen. Geh jetzt. Sonst bin ich hier wieder bis 2 Uhr nachts. Ja. Wir haben uns jetzt noch was Besonderes ausgedacht für diesen Podcast. Und zwar wäre es ja eine Schande, wenn wir hier die ganzen großen Rollen sitzen haben würden, wenn sie die nicht auch sprechen dürften. Und deswegen haben wir uns 2 Episoden rausgesucht, die wir jetzt als kleines Live-Hörspiel darbieten. Wir sind natürlich nur wir 4 Rollen. Ich habe darauf geachtet, dass wir wenig, es gibt ein paar Mal, wo auch einer von uns, glaube ich, eine andere Rolle gesprochen hat, die er dann da auch sprechen muss. Ansonsten habe ich die anderen Passagen rausgeschrieben. Es soll so ein kleines Mittelding zu Hörspiel, aber auch so Teaser sein, dass man die Folge sich dann auch angucken will. Und ich glaube, für Leute, die sie noch nicht gesehen haben, ist das bestimmt fantastisch, wenn sie sich das jetzt vorstellen können und dann nachher auch sehen. Deswegen gibt es zwischendurch auch Erzählparts, die eingebettet werden, damit erklärt wird, was gerade dann im Bild passiert, damit man es nachvollziehen kann. Wir fangen an mit der Episode 109b, das ist uns allen egal, aber sie heißt Das gleiche alte Lied. Wer also später das online mal nachgucken möchte, kann sich das angucken und Cedric darf in dieser Episode für uns den Erzähler geben.
Jason schreibt ein Lied, das schnell zu einem Riesenhit wird. Mit Ronnie als seinem Manager bekommt er einen Auftritt im Wolkenklotz Amphitheater. Doch Ronnie selbst kann wegen einer familiären Verpflichtung Jasons großen Auftritt nicht live miterleben, was Jason seine Vorfreude und seinen Mut raubt.
Die Form eines Bagels ist magisch. Mit dem Loch in der Mitte wirkt er unvollständig und trotzdem bleibt er einer harmonischen Unendlichkeit. Ich finde, die besten Freundschaften im Leben sind geformt wie ein Bagel.
Jason übt sehr laut Gitarre.
Jason, dreh bitte die Gitarre leiser.
Mom.
Was, Jason? Ich hab endlich wertvolle freie Zeit und will meine Bagels perfektionieren. Was gibt's?
Wie schreibt man einen Musikhit?
Ein was? Ach, Jason, keine Ahnung. Eine Strophe, noch eine Strophe, Refrain, einen schnörkeligen Mittelpart, dann noch ein Refrain und Ende.
Okay, danke.
Du kannst nicht einfach so einen Hit schreiben, Jason. Die Kunst der Musikkomposition muss man lernen. Die Kinder heutzutage, stimmt's, Mom?
Muss der Teig so aussehen? Naja, ich knete ihn einfach noch eine Weile.
Einige Zeit später.
Fertig!
Womit?
Mit dem Song, wie du es mir gesagt hast. Willst du ihn hören?
Ehrlich gesagt, nein, ich will...
Ich bin so allein, selbst wenn du bei mir bist. Sag, wo, oh, 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 bist du?
Oh, wow, Jason, das klingt wirklich überraschend gut.
Das klingt billig und schlecht. Auch ein Hit muss sich an eine melodische Struktur halten, hörst du?
Tim, hör auf.
Ronny tritt ein.
Linda, was backst du? Sind das deine weltberühmten Bagels, die ich hier rieche?
Sie sind nicht weltberühmt.
Ja, mal schade.
Meine Mama hat mir geholfen, einen Song zu schreiben, Ronny.
Gut gemacht, Linda. Zeig mal her, Kumpel. Bitte nicht.
Okay, los. Erklär mir, was ich tue, und dann geht's ab.
Jason präsentiert den neuen Song seinen Freunden, denen er sofort gefällt. Um mit dem Song groß rauszukommen, erklärt sich Ronny bereit, Jasons Manager zu werden.
Ich mache Bagels, Mama macht Bagels, perfekte, weiche, teigige Bagels. Oh nein, hoffentlich sind die nicht teigig.
Mom!
Linda lässt beinahe das Blech mit Bagels fallen.
Was?
Das war knapp, aber dem Künstler ist nichts passiert.
Mom, alle lieben meinen Song. Was soll ich als nächstes machen?
Keine Ahnung, den Song aufnehmen?
Schon dabei, Linda. Ich kenne einen Typ, der kennt einen Typ, der mit einem Typ auf Tour war.
Ronny zieht sein Telefon aus der Tasche und ist sofort in ein Gespräch vertieft.
Ferdi, altes Haus, hier ist Ronny. Mhm. Ah, echt? Typisch. Hör mal, ich brauche einen Gefallen.
Du kannst nicht einfach einen Song aufnehmen. Du musst erstmal Expertise entwickeln und eine seriöse Plattenfirma anlocken mit einem richtigen Tontechniker.
Okay, wir können heute Nachmittag kostenlos aufnehmen. Los geht's, Zeit ist Geld. Beeilung.
Jasons Song ist sofort ein großer Erfolg in der ganzen Stadt und läuft rauf und runter.
Du schenkst mir einen Blick, der sagt mir, pass auf, ich will in dein Herz, doch du machst mir nicht auf. Du steckst drinnen fest, ich draußen allein, ich geb meine Liebe, du gehst dran vorbei.
Der Song ist total unlogisch. Er nervt, aber ich kann nicht aufhören, ihn zu summen.
Mom!
Jason, üb du weiter, ich regel das. Linda, wie läuft's mit den Bagels?
Ganz gut, ich habe ein neues Rezept.
Hör zu, von Managerin zu Manager. Welcher wäre dein nächster Schritt, wenn du den Aufstieg eines einzigartigen, aufstrebenden Nachwuchsmusikers inszenieren würdest?
Ein Wochenende im Monat habe ich frei, nur ein Wochenende.
Klingt hart. Zurück zur Musik. Dein nächster Schritt, wenn du den Auftritt eines einzigartigen, aufstrebenden Nachwuchsmusikers inszenierst?
Keine Ahnung, ein Konzert?
Aha, danke.
Während Jason weiter seinen Song probt und singt, telefoniert Ronny sämtliche Veranstalter der Stadt ab, um Jason einen Auftritt zu besorgen.
Wie wär's, wenn der coolste Club der Stadt den coolsten Musiker der Stadt zu sich einlädt? Hallo, mein bester Freund. Mein Klient hat gerade das beste Lied der Stadt jemals geschrieben und ich würde ihm dabei gerne auf die Bühne bringen. Sind Sie dabei? Nein. Die Gage wird verdoppelt. Es geht hier um Ich bin so allein. Das ist ein Hit. Schon hunderte Male gehört.
Du kannst doch nicht bloß einen Club anmieten. Du musst dich als Musiker etablieren, ein eigenes Netzwerk aufbauen und deine Rolle als Musiker...
Jason, du wirst im Wolkenklotz Amphitheater auftreten.
Was? Ernsthaft? Das kann nicht wahr... Das ist die größte Konzerthalle der Stadt. Wie?
Richtig. Und du spielst als Vorgruppe für die Rockband von vor 20 Jahren. Der Hauptgitarrist wohnt jetzt hier in der Gegend.
Was? Du kannst... Wie hast du... Jason hat nicht einmal eine eigene Band. Mit wem will er da bitte zusammen spielen?
Hol dir eine Begleitband.
Schon dabei, Linda.
Du kannst nicht einfach eine Begleitband holen. Du musst sie Probe spielen lassen. Das ist ein aufwendiger Prozess, um die Leute mit der genauen Sensibilität für Musik zu finden. Das kannst du nicht...
Jason und Ronny treffen die Garagenband, die eine Straße weiter probt und umgehend und ohne Umschweife zusagt, Jasons Begleitband zu sein. Vor dem Wolkenklotz Amphitheater freut sich Jason auf seinen großen Auftritt vor tausenden Leuten. Ronny ist bei ihm.
Unglaublich, dass ich hier heute Abend spielen darf. Wenn man bedenkt, dass ich meinen Song erst vor 24 Stunden geschrieben habe.
Du hast einen langen Weg hinter dir. Viel Spaß heute Abend.
Wo gehst du hin, Ronny?
Oh, ich gehe mit meiner Familie in den Freizeitpark. Das hatte ich dir auch gesagt, aber du warst gerade dabei, deine Körperhaltung auf der Bühne zu üben und warst beschäftigt.
Warte, du verpasst mein großes Konzert?
Kumpel, meine Mom hat die Tickets schon vor Monaten gekauft. Ich muss damit hin. Ich arbeite gerade daran, zuverlässig zu sein, weißt du noch? Nicht nur als Manager, auch in der Familie.
Ronnys Mom ruft ihrem Sohn aus dem Auto zu.
Ronny, Liebling, kommst du? Sonst stehen wir im Stau.
Das ist also alles nur eine weitere Aktivität für dich?
Nein, du wirst das toll machen heute Abend. Ich bin stolz auf dich und wir sehen uns nachher, aber ich habe auch andere Verpflichtungen.
Ronny!
Ich muss jetzt los, hau sie um, Kumpel, du bist ein Rockstar, das weiß ich.
Hat diese Freundschaft den schnörkeligen Mittelpart erreicht? Oder... ist das das Ende unseres Lieds?
In Enttäuschung und Trauer schwebend kommt Jason mit dem Hauptgitarrist der Headliner-Band ins Gespräch. Die beiden sprechen eine lange Zeit über Freundschaft und Musik.
Dir muss klar werden, dass deine Leidenschaft nicht auch die deines Freundes Ronny ist. Das heißt aber nicht, dass er dich nicht gern hat. Er führt halt ein anderes Leben. Und als sein bester Freund solltest du wollen, dass er immer ehrlich zu dir ist.
Klingt logisch.
Und jetzt lass uns was spielen.
Das Konzert beginnt und Jason performt seinen großen Hit »Ich bin so allein« vor jubelndem Publikum. Zwischenzeitlich betritt Tim die Arena. Als er das Spektakel sieht, dreht er sich erzürnt um und kehrt um. Das Lied endet unter tosendem Applaus.
Hey Leute, großer Applaus für Jason und seinen ehrlichen und wahrhaftigen Song, den er nur für seinen allerbesten Freund geschrieben hat.
Der ist nicht für meinen besten Freund. Ich habe nur gemacht, was meine Mom gesagt hat.
Sicher?
Zurück zu Hause bei Jason packt die Rockband von vor 20 Jahren ihr Equipment in ihrem Van zusammen und lobt Jason für seinen tollen Auftritt. Tim meldet sich vom Fenster aus zu Wort. Ihr habt einige technische Fehler gemacht und nicht gerade den besten Eindruck hinterlassen, Leute. Aber es war ganz erträglich.
Wow, Kleiner, meld dich doch demnächst mal bei uns. Vielleicht willst du ja in Zukunft unser Manager werden. Du bist genau der pedantisch verkrampfte Typ, den wir suchen.
Manager? Was? Dafür bin ich viel zu kreativ.
Zum Schluss noch eine Geschichte.
Junge, diese Rockstars immer mit ihren Geschichten.
Weißt du, mein bester Freund war zuerst gar nicht mein bester Freund. In unserer Freundschaft habe ich ihm geholfen zu finden, wer er wirklich war. Leider stellte sich heraus, dass er anders war als ich. Doch trotzdem haben wir tolle Musik zusammen gemacht.
In diesem Moment kommt Ronnie in die Einfahrt gelaufen.
Jason!
Ronnie!
Meine Eltern haben mich noch zum Amphitheater gefahren, aber das Konzert war vorbei. Was habe ich verpasst? Erzähl mir alles. Na los, Kumpel.
Ich zeig's dir.
Jason spielt Ronnie und den anderen Gästen seinen Song vor.
Ich bin so allein, selbst wenn du bei mir bist, sag wo, oh, oh, bist du.
Hey, wollt ihr einen Bagel?
Yeah, sehr schön. Ach, das ist direkt Kopfkino, ne?
Oh mein Gott, das war so...
Das macht mich sehr glücklich.
Ich erinnere mich sehr gut an die Folge, weil das natürlich für mich ein Riesending war, diesen Song aufzunehmen. Also mit Riesending meine ich, weil das wirklich sechsstimmig war und in so vielen verschiedenen Versionen. Am Anfang spielt er das nur mit Gitarre seinen Freunden vor, dann läuft es irgendwie in einem Radio, dann muss ich das schon irgendwie dreistimmig singen und dann später in dem Amphitheater sechsstimmig. Wir haben noch eine Folge vorbereitet, weil es so wunderschön ist. Und diese Folge heißt Sommer in der Großstadt. In dem Part übernehme ich den Erzähler, weil Tim sehr oft auftritt und das dann sonst zu chaosmäßig wäre. Sommer in der Großstadt. Linda fährt mit den Jungs in die Großstadt, um sich das Musical Die Geschichte einer jungen Dame anzusehen. Als der Autor des Romans Jasons Souvenirfigürchen klaut, machen er und Ronnie sich auf, es sich zurückzuholen und verlaufen sich in der Großstadt. Linda fährt mit den drei Jungs in ihrem Auto durch den Stadtverkehr in die Großstadt.
Ein Ausflug in die Großstadt macht immer Lust auf mehr. Deswegen nehme ich immer...
Okay, beruhigt euch da hinten und anschnallen nicht vergessen.
Freut ihr euch schon auf die Großstadt? Großstadt, Mama ist in der Großstadt.
Mom, bitte, überlass das Singen den Musicalsängern.
Ich kann's kaum erwarten, meinen Lieblingsroman Die Geschichte einer jungen Dame in einer geschmackvollen Musical-Darbietung zu sehen.
Ja, Linda, die Abenteuer einer selbstbewussten Heldin in den Alpen. Das wird ein tolles Kulturerlebnis für die Kinder.
Und ich habe an einer Verlosung teilgenommen, um nach der Show den Autor zu treffen.
Dieser Autor schuldet mir noch 590. Je schneller das Musical vorbei ist, desto schneller kommen wir zu meiner Reservierung im erdigen Gemüsehof. Das einzige Restaurant mit eigenem Gemüsebeet. Man muss Jahre warten, um eine Reservierung zu bekommen, aber ich...
Ich habe so viel Zeug mit, was er signieren soll. Die Sonderedition des Geschichte einer jungen Dame T-Shirts, die hochwertigen Sammelkarten. Oh, und ich will mir das neue Geschichte einer jungen Dame Figürchen kaufen.
Aber selbst wenn du die Verlosung nicht gewinnst, wird das sicher ein schöner Tag und du solltest darüber dankbar sein.
Was? Nein, das ist doch Blödsinn.
Hör auf deine Mom und sei gefälligst dankbar für das, was du hast.
Ich hab's im Griff, Ronnie.
Deine Mama hat's im Griff. Keine Wut am Steuer, Linda. Macht euch auf was gefasst. In der Großstadt ist wirklich einfach alles möglich. Yeah!
Angekommen am Theater müssen die vier draußen Schlange stehen.
Ich dachte, wir wären VIPs.
Sind wir, aber Junior-VIPs.
Trotzdem müssen wir anstehen? Unverschämtheit.
Ich geh ins Souvenirladchen.
Ich geh zum Snackstand und hol eine Tüte Bambos. Als Amuse-Bouche, Appetithäppchen.
Ich bleibe bei dir, Linda.
Geh mit den Jungs, Ronnie.
Ja, gute Idee. Sie brauchen eine Aufsichtsperson.
Jason kauft sich im Souvenirladen das Geschichte einer jungen Dame Figürchen in der limitierten Powerpose-Edition. Daraufhin sehen sich alle gemeinsam das spektakuläre Musical an. Nach dem Musical stehen sie alle bei der Tombola.
Bei der Verlosung gewonnen und somit ein persönliches Treffen mit dem Auto verdient hat...
Mit Sicherheit ich. Meine Gewinnquote ist enorm. Fast schon gruselig.
Ronnie, plus eins.
Toll. Und natürlich darfst du meine plus eins sein, Linda. Wollen wir los?
Ich glaube, Jason würde sehr gerne mit dir gehen, Ronnie.
Aber klar, ich wollte es nur angeboten haben. Auf geht's, Kumpel.
Beeilt euch bitte. Reservierung.
Jason und Ronnie treffen backstage den Autor und seine Familie. Das Treffen verläuft eher enttäuschend. Der Autor nimmt sich kaum Zeit für die beiden und scheint sich selbst nicht sonderlich für sein eigenes Musical zu interessieren. Die Autorenfamilie verlässt den Raum.
Nun, das war eher glanzlos. Bist du zufrieden?
Ich habe nicht mal ein Autogramm bekommen.
Halt!
Das bin ich.
Stimmt.
Halt! Wo ist mein limitiertes Powerposen des junge Dame-Figürchen hin?
Zuletzt habe ich es da neben dem Auto gesehen, während der wild rumschrie.
Er hat mein Figürchen geklaut! Yeah!
Das sieht danach aus.
Die beiden Jungs rennen dem Auto durch die Hintertür des Theaters nach draußen hinterher. Gib mir mein Figürchen zurück!
Hey, das ist mein limitiertes Powerposen des junge Dame-Figürchen!
Jason und Ronnie nehmen zu Fuß die Verfolgung auf, während die Autorenfamilie im Auto flüchtet.
Was ein widerlicher Kerl, dieser Autor. Warte, wo sind wir?
Wir haben uns verirrt. Ein wahrhaftiger Großstadtmoment.
Währenddessen im Theater.
Wieso brauchen die so lang?
Aber echt, als wäre denen meine Reservierung total egal.
Jason? Ronnie? Sie sind weg?
Ja, hallo? Wir brauchen wohl doch nur einen Tisch für zwei.
Ich hol schnell den Direktor.
Wir werden wohl doch zu dritt sein. Wir bringen den Direktor mit. Mom? Mom!
Entschuldigen Sie, wo finde ich den Direktor?
Während Jason und Ronnie in der Nacht durch die Großstadt irren, fahren Linda und Tim im Auto durch die Straßen auf der Suche nach den beiden Jungs.
Wo sind sie denn? Keine Sorge, Liebling, wir finden sie.
Ich habe große Sorgen, Mom. Meine Reservierung ist in 20 Minuten.
Tim entdeckt das Restaurant.
Da ist es! Erdiges Gemüsebeet!
Linda fährt am Restaurant vorbei.
Ich kann verstehen, wenn du kein Parkticket ziehen willst, aber wir sollten wenigstens in der Nähe des Restaurants parken. Hey, wo fahren wir denn hin? Und wieder kriegt Jason seinen Willen, nur weil er sich verläuft. Das mag vielleicht etwas überspitzt und kontrovers klingen, aber sind wir ohne ihn nicht besser dran? Wir hatten hier doch so ein tolles Ding am Laufen. Ich, der Direktor, du, der Tisch für drei. Das war eine schöne Zeit.
Jason und Ronnie haben sich in eine Nachbarschaft voller Villen und großer Anwesen verirrt. Dort sehen sie zufällig durch ein Fenster im Inneren die Autorenfamilie, die mit Jasons Souvenirfigürchen am Esstisch sitzt. Die beiden Jungs springen durch das Fenster rein und konfrontieren den Autor mit seinem Diebstahl. Es folgt eine skurrile Geschichte, die den Autor und seine Familie als Lügner und Betrüger entlarvt. Schlussendlich lassen Jason und Ronnie die Autorenfamilie samt Geschichte einer jungen Dame Figürchen in limitierter Powerpose-Edition zurück. Sie irren erneut durch die Straßen.
Ich weiß auch schon gar nicht mehr, warum ich unbedingt den Autor treffen wollte. Der Typ war echt blöd und wir haben uns schon wieder verlaufen. Mom hatte recht. Ich sollte dankbar sein für das, was ich hab.
Das ist alles Teil unseres wilden Großstadtabenteuers. Niemals dankbar zu sein, immer mehr zu wollen und daran zugrunde zu gehen. Trotzdem habe ich Hunger.
Guck mal, das Restaurant.
Was ein Happy End.
Jason und Ronnie speisen im Restaurant. Danach verlassen sie es wieder.
Das war köstlich.
Linda und Tim tauchen auf.
Da sind sie ja.
Hab ich doch gesagt. Es geht ihnen gut. Jetzt können wir essen.
Jason, Liebling.
Mom, Tim.
Linda läuft auf Jason zu und schließt ihn in die Arme.
Mit leerem Magen sollten wir besser keinen Sport machen. Mom!
Jason, wo wart ihr?
Linda, ich hatte stets alles unter Kontrolle.
Habt ihr etwa meine Reservierung genommen?
Tim, alles halb so wild. Man kriegt nicht immer, was man will. Und trotzdem hatten wir einen schönen Tag und sollten dafür dankbar sein, finde ich.
Das ist der allergrößte Blödsinn, den ich je gehört habe. Du schuldest mir ein Abendessen.
Wieder zu Hause bringen Jason und Ronnie Linda eine selbst zubereitete Mahlzeit an den Tisch.
Um unsere Dankbarkeit zu zeigen, haben wir dir was Leckeres gekocht, Linda.
Vielen Dank, Jungs. Dafür bin ich sehr dankbar.
Gern geschehen. Wir sind dankbar für dich, Mom.
Tim, hilf deinem Bruder beim Spülen.
Was? Mann,
was für ein wilder Tag, hä?
Ja, wir haben ein Musical gesehen, uns kläglich verlaufen, eine wahnsinnige Familie getroffen. Wie gesagt, in der Großstadt kann wirklich alles passieren, ob man nun will oder nicht.
Großstadt,
das ist
Großstadt.
So schön mit euch.
Es sind natürlich wirklich, wirklich wunderschöne Häppchen dieser Episode hier gar nicht dabei. Allen voran natürlich das Musical gesungen von Kirstin Hesse, grandios. Und aber auch der Autor gesprochen von Mario.
Ach, das ist so ein richtiges
Gefühl.
Das ist Wahnsinn, das wird alles geil.
Das ist
Fantastisch.
Ach Jungs, Leute, Mädchen, es ist wirklich so schön gewesen.
Ich weiß, dass es noch außer dieser ersten Staffel kleine Mini-Episoden-Web-Series gibt auf Englisch. Ob die synchronisiert werden sollen, weiß ich nicht. Und ich habe ein Interview gehört mit dem Macher der Serie, Adam Yaniv, dass er in einem Podcast mal erzählt hat, er sei in Verhandlungen mit, über eine zweite Staffel. Mal gucken, was kommt.
Oh mein Gott.
Das muss dann natürlich auch erstmal hier bei uns weiterhin auf dem Synchrontisch landen. Aber selbst um die Geschichte als Fan weiterzugucken, wäre ich natürlich davon, darüber sehr entzückt.
Wir machen sonst einfach Fandubs.
Ja.
Ich finde, das ist so ein schönes Projekt, dass sowas macht man nur einmal oder hoffentlich nochmal eine zweite Staffel. Und ich glaube, wir werden da noch lange von zehren und haben eine wunderschöne Verbindung. Also vielen Dank, dass ihr da mitgemacht habt. Nicht bei dem Podcast hier, sondern bei der gesamten Serie auch überhaupt.
Danke dir.
Danke
euch. Fantastisch.
Macht's gut. Tschüss Ronnie, tschüss Tim, tschüss Linda.
Tschüss.
Tschüss, Kumpel.
Strenge Liebe.
Borgard spricht. Eine Produktion von Film & Voice und Michael Borgard. Titelmusik geschrieben und arrangiert von der M. Borgard Band. Weitere Informationen unter www.borgard.de/podcast.